möchte ich herzliche Grüße bestellen aus der Gemeinde Rostock, aus der Margaretenstraße, an euch hier in Bützow. Sie denken an euch, haben euch lieb. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und möchte zunächst, dass wir noch einmal beten und stehen dazu bitte auf. Unser lieber Herr Jesus, wir kommen jetzt hier zusammen unter deinem Wort und wir bitten dich, dass du Gnade gibst zum Reden und Gnade zum Hören, dass du selbst uns dein Wort verstehen hilfst. Hab Dank, dass du das tun wirst. Amen. Ja, ich mache weiter in der Serie, die ich ja angefangen hatte vor einiger Zeit über die Sendschreiben. Heute ist das vierte Sendschreiben dran, das Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira. Ich lese zuerst einmal den Text im Zusammenhang. Da heißt es, und dem Engel der Versammlung in Thyatira schreibe. Dies sagt der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Jezabel duldest, die sich eine Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die, die Ehebruch mit ihr treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Und alle Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, so viele diese Lehre nicht haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Soweit der Text. Ja, ein Sendschreiben, ich habe es, glaube ich, bei jedem der Sendschreiben gesagt, ist ein Brief, den der auferstandene Herr selbst diktiert hat. So wie Paulus seine Briefe diktiert hat, oder wie Johannes seine Briefe geschrieben hat, so ist dieser Brief ein direkter Brief Jesu an die Gemeinde. Das muss immer im Hinterkopf bleiben. Das ist so etwas, was uns immer gegenwärtig sein sollte, auch diese ganze Zeit. Thyatira, diese Stadt heißt heute Akishar. Sie wurde gegründet von einem der Generäle Alexanders des Großen, und zwar von dem General Nikator. Der hatte die Stadt eigentlich gegründet als Schutz für Pergamon. Das sollte also ein Außenposten sein, um Angriffe 60 Kilometer vorher abwehren zu können. Und daraus wurde dann eine Garnisonenstadt. Und er hat dieser Stadt den Namen gegeben nach seiner ebenfalls in diesem Zeitraum geborenen Tochter, Thyatira. Also seine Tochter hieß Thyatira und er hat dann dieser Stadt den Namen gegeben, Thyatira. Das Wichtigste an Thyatira in jener Zeit war ihr Reichtum. Darum habe ich hier mal ein paar Münzen, die sind tatsächlich aus Thyatira gefunden. Und hier sehen wir diese Ebene, also Thyatira lag in einer Talebene und hatte keinerlei militärische Vorzüge, jetzt wie ein Schutz. Das war also wie der Bauer, der geopfert werden sollte dann im Falle eines Angriffs. Man spricht ja von Bauernopfern, ne? Und so ungefähr ging das auch der Stadt Thyatira. Aber sie kam wegen der Fruchtbarkeit dieses Gebietes zu großem Reichtum. Sie lag an einem Knotenpunkt wichtiger Handelswege zu verschiedenen Städten. Und Thyatira war bekannt für zum Beispiel ein Produkt, war diese Purpurfarbe. Und wir lesen ja in Apostelgeschichte von der Lydia, von der Purpurkrämerin, die kam aus Thyatira. Also die hat da an diesem Reichtum mit partizipiert und konnte da praktisch auch ein gutes Leben führen. Aber sie hat ja dann in der Apostelgeschichte, ist ja dann, dass sie dem Herrn ihr Herz gibt. Sie wird bezeichnet als eine Anbetende. Und diese anbetenden Heiden waren nicht wie die Proselyten, also die sind nicht richtig zum Judentum übergetreten, aber sie hatten eine große Hochachtung vor dem Judentum, also zu dieser Gruppe gehörte die Lydia auch. Thyatira war ein Zentrum der Apollo-Verehrung. Hier sehen wir diesen Knaben. Apollo war der Sohn des Zeus. Das ist jetzt auch wichtig für das Verstehen des Sendschreibens. Apollo, der Sohn eines Gottes. Und in Thyatira war ein Zentrum der Apollo-Verehrung. Also in Thyatira wurde der Sohn Gottes verehrt. Dann die Artemis, das ist diese Fruchtbarkeitsgöttin, die wir hier sehen und auch hier. Der Artemis-Kult war hier ganz massiv vertreten, aus dem dann später sicher auch der Marienkult der katholischen Kirche entwickelt hat. Also das ist ja eine Linie. Und dann wurde in Thyatira auch der Sonnengott verehrt. Hier noch einmal eine kurze Einordnung, dass wir Thyatira so ein bisschen einordnen können. Das ist die Gemeindezeit. Hier vorne war das Kreuz und war Pfingsten, das ist jetzt hier nicht drauf. Dann kommt hier die Gemeinde, hier sind die sieben Leuchter. Wir sind jetzt beim vierten Leuchter, Thyatira. Wir sind, die Perspektive stimmt hier nicht, also die Staatsgründung Israel, die Sammlung Israels hat schon stattgefunden. Wir leben jetzt also irgendwo in dieser Zeit, also nach der Staatsgründung Israels und vor der Entrückung. Und hier in dieser Zeit befinden wir uns jetzt irgendwo und sind beim vierten Leuchter, dem vierten Gemeindetyp. Thyatira steht für die Kirche des Mittelalters ungefähr, das sind immer circa Angaben vom Jahre 600 bis zum Jahre 1517, wo dann die Reformation war, wo Martin Luther ja dann einen ganz neuen Gemeindetyp eingebracht hat, obwohl er das eigentlich gar nicht vorhatte. Er wollte ja die Kirche reformieren und wollte sie nicht spalten. Die Bedeutung des Namens Thyatira heißt fortgesetztes oder beständiges Opfer. Hier können wir sofort an das Messopfer denken, was immer wieder, also was jeder katholische Priester opfert praktisch den Herrn nochmal. Man könnte auch übersetzen verderbter oder verdorbener Opfergeruch. Also das ist beides, kann die Bedeutung sein. Die Gemeinde in Thyatira bekommt ein Lob für ihre Liebeswerke, für ihren Glauben, für ihren Dienst, wahrscheinlich auch soziale Werke oder Tätigkeiten und auch für ihr Ausharren, für ihre Geduld. Und trotzdem bekommt sie einen Tadel, weil Thyatira diese Zeitspanne steht für die Vermischung des Christentums mit der Welt. Da kommen wir nachher noch drauf. Das ist also das Typische an Thyatira. Die Vermischung von Glauben und Welt. Und für diese Vermischung mit dem Heidentum wird die Gemeinde auch vom Herrn getadelt. Es geht so weit, dass er Krankheit, Drangsal, Tod androht. Ja, ich habe es schon gesagt, heute der Hauptvertreter dieser Gemeinderichtung ist die katholische Kirche, in der ja manches Gute geht, wo aber eine ganz eindeutige Vermischung von Gutem und Bösem ist. So viel mal als Grobübersicht. Jetzt wollen wir zum Text kommen. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Der Engel der Gemeinde, das ist ja auch in jedem der Sendschreiben drin, das ist offenbar die verantwortliche Gruppe oder die Brüder, die sich auch der Verantwortung stellen. Die sagen, ja, uns liegt die Gemeinde am Herzen und wir wollen jetzt hier, also das ist nicht so ein geschlossener Verein, hier geht es um die, die wirklich auch die Boten, Engel heißt der Bote, die Boten der Gemeinde sind und diese Verantwortung auch tragen. Dies sagt der Sohn Gottes. Ich sagte, Thyatira war ein Zentrum der Apollo-Verehrung und Apollo war ja ein Sohn eines angeblichen Gottes. Also dieses Denken war in Thyatira präsent. Und jetzt sagt der Herr Jesus in diesem Schreiben, dies sagt der Sohn des wahren Gottes. Also hier ist eine Konfrontation. Hier tritt jetzt jemand auf, der sagt, ich bin der Sohn Gottes, nicht Apollo, sondern ich bin der. Das haben die Christen in Thyatira mit Sicherheit auch so in diesem Kontext gesehen. Und es heißt von diesem Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Er sieht hinter unsere fromme Maske. Er durchschaut alle Heuchelei. Er durchschaut alles, was wir so einander vorgaukeln. Man kann ihn nicht täuschen. Das alles liegt in dem Begriff, seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Sie sind durchdringend. In der Schrift steht, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Seinen Augen entgeht nichts. Das ist eine ernste Warnung angesichts der Zustände in der Gemeinde Thyatira. Und ihm können auch wir heute hier nichts vormachen, auch ich nicht. Dann heißt es weiter, dass seine Füße gleich glänzendem Erz sind. In Thyatira, ich sagte, es war ein Militärstützpunkt eigentlich, hat sich dann verändert, hat sich erweitert, aber da gab es eine riesige Waffenschmiede. Und so war die haben die Waffen für die Legionäre hergestellt, für die römischen Legionäre. Und da haben auch viele gearbeitet und die wussten, das Material muss rein sein. Nur durch die Reinheit des Materials, wenn das verschmutztes, dreckiges Kupfer ist oder Bronze, dann ist die brüchig. Da muss alle Unreinheit muss da rausgeschmolzen werden, denn durch die Reinheit bekommt die Waffe ihre Stärke und ihre Festigkeit. Und an dieses Bild knüpft der Herr Jesus jetzt auch wieder an. Er ist derjenige, dessen Füße in dieser Reinheit glänzen. Er verwendet dieses Bild. Er ist der völlig Reine. Und unsere Unreinheit oder die Unreinheit der Christen in Thyatira hat ihnen ihre Kraft und Festigkeit geraubt. Das müssen wir auch immer sehen. Vermischung und Unreinheit raubt die Kraft. Gibt es keine Alternative zu. Und dafür ein Bild war eben das auch aus dieser Waffenschmiede. Also, Christus ist der, dessen Augen nichts verborgen bleibt und er ist der, dessen Macht, dessen Waffen nichts widerstehen kann. Christus steht auf festen Füßen. Die Bibel sagt auch, er ist der Fels. Das ist auch so ein Zeichen für Stabilität, für Kraft. Im Gegensatz dazu das Bild, was Daniel hatte, wo die Füße aus Ton und Eisen waren. Die waren nicht aus reinem Metall, sondern die waren vermischt. Und dann wird dieses Standbild getroffen von einem Stein und es löst sich auf und wird in alle Winde zerstreut. Nicht so Christus. Er steht auf festen Füßen. Er ist der Felsen. Und wer sich auf ihn gründet und nach seinem Rat auch lebt, wer nach dieser Reinheit auch trachtet, nach dieser Unvermischtheit, der Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott lieben und die Welt. Das steht tausendmal in der Schrift. Das gibt allein uns seine Kraft und Stärke. Jetzt zum Vers 19, da heißt es, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren. Also eine Gemeinde, wo wirklich auch etwas passierte und nicht nur Scheingefechte, wo wirklich auch Leben da war. Das anerkennt der Herr hier. Ich kenne deine Werke. Man kann es auch so übersetzen, dass Liebe, Glaube, Dienst und Ausharren dann die Werke sind. Da gibt es zwei Übersetzungsmöglichkeiten. Einmal heißt es, ich kenne deine Werke und deine Liebe und dein Glauben und so. Und Menge übersetzt zum Beispiel, ich kenne deine Werke, Doppelpunkt, deine Liebe, dein Glauben, Dienst und so weiter. Liebe zu Gott und den Menschen, Glaube, die Bereitschaft, dem Wort zu vertrauen und sich auf das Wort zu gründen. Liebe und Glaube bewirken dann den Dienst und das Ausharren. Offenbar gab es in Thyatira einen willigen Dienst an Brüdern und Schwestern, sowohl in geistlichen als auch in irdischen Belangen. Und auch wir sind ja dazu aufgefordert, den Glaubensgeschwistern zu helfen. Dafür gibt es ganz viele Hinweise auch im Neuen Testament. Und was in Thyatira auch war, es gab ein Ausharren. Also das war nicht so eine Eintagsfliege. Die haben das nicht nur mal einen Monat lang gemacht, sondern die waren schon treu. Die haben sich wirklich angestrengt, die haben sich zusammengerissen, die haben Treue bewiesen. Und dann setzt der Herr noch eins drauf und er sagt, und ich kenne deine Werke und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Also da war nicht die übliche Tendenz, dass man groß anfängt und dann nachher immer kleiner wird, so wie als Löwe gestartet und als Bettvorleger gelandet. Das ist ja das, wie wir es eigentlich aus unserem Leben oft kennen, sondern hier ist sogar Wachstum. Hier ist sogar in diesen Fragen Stabilität da. Und trotzdem sie so ein dickes Lob, wie ich finde, bekommen und es auch verdient bekommen, sonst hätte der Herr ihnen das nicht gegeben. Der Herr redet ihnen nicht zum Munde. Der Herr hat es nicht nötig, ihnen Honig ums Maul zu schmieren. Wenn der Herr ihnen dieses Lob gibt, dann ist es nicht an uns, dieses Lob zu relativieren. Nein, Thyatira hat dieses Lob verdient. Und jetzt kommt dieses schlimme Aber. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt. Hier sehen wir ein ganz wichtiges Prinzip im Neuen Testament. Es tut mir eigentlich leid, dass ich es gerade heute sage, wo ihr letzten Sonntag Taufe hattet. Aber ich sage es trotzdem. Äußerliches Wachstum ist kein Beweis dafür, dass alles recht ist. Da freuen wir uns drüber, wenn das geschieht. Natürlich, wir beten ja auch darum. Aber wir können nicht sagen, seht mal, weil das bei uns so ist, muss alles stimmen. Das kann man, wenn man dieses Wort vom Herrn hier ernst nimmt, so nicht sehen. Thyatira hat wirklich ein Lob bekommen und gleichzeitig sagt der Herr, aber ich habe gegen dich. Also da waren Dinge im Argen. Obwohl vieles gut lief und auch offenbar gut funktionierte. Es ist allein die Gnade Gottes, der seinen Segen unverdient gibt. Prüfstein für biblisches Ausgerichtetsein einer Gemeinde sind nicht äußere Erfolge. Das ist nicht der schöne große Chor. Das ist auch nicht das modern renovierte Gebäude mit allerhand Technik drin, ob es nun Beamer wären oder schicke Lampen oder geschmackvolle Raumausstattung. Das ist alles schön. Aber all das ist nicht ein Beweis dafür, dass in dieser Gemeinde der Herr der Herr ist.
Unser Prüfstein allein ist das Wort, ist die Bibel, ist die Schrift. Der Herr Jesus sagt in Johannes 12, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Und was ist das, dieses Wort? Es ist die Schrift, die wir hier in Händen halten. Es wird keine anderen Kriterien geben, nach denen wir einmal von dem Herrn beurteilt werden, als das, was wir heute schon wissen können. Wir müssen nur lesen und verstehen und beten, dass er uns das Verständnis öffnet. Paulus schreibt im Korintherbrief, im Übrigen sucht man hier an den Verwaltern, dass einer für treu befunden werde. Das heißt, dass er unter dem Wort steht und nicht über dem Wort, dass er dem Wort gehorsam ist. Nun muss ich auch noch dazu sagen, dass auch äußerliche Armseligkeit und Dürftigkeit kein Beweis für Treue ist. Wenn Reichtum kein Beweis für das geistliche Richtigstehen ist, ist auch äußerliche Kleinheit kein Beweis dafür, dass man alles richtig gemacht hat, weil man ja so klein ist. Also wir müssen da wirklich trennen, die Dinge, die wir sehen und wie eine Gemeinde steht, das weiß der Herr. Aber ich habe gegen dich, jetzt kommen wir nochmal zum Text, das war erstmal so diese Konsequenz, dass er hier jetzt ein Aber sagt, obwohl da so viel das Gute war. Aber was hat er denn nun gegen sie? Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt. Isabel oder Jezabel oder Isebel, das sind alles verschiedene Formen des gleichen Namens, heißt die Unberührte. Die Unbefleckte, welch ein Hohn. Diese Frau Ahabs im Alten Testament, die hat den Baalskult in Israel eingeführt. Nein, sie hat ihn nicht eingeführt, Israel hatte ihn ja schon, aber sie hat einen ganz besonderen Trick angewendet, und zwar hat sie die Verehrung Baals vermischt, jetzt sind wir beim Thema Thyatira, Vermischung, hat die Verehrung Baals vermischt mit der Anbetung Jahwes, des Gottes Israels. Das war wie so ein trojanisches Pferd, wo sie auch die konservativen Juden, die treuen Juden, mit auf ihre Seite ziehen wollte. Denn es gab in Israel viele, die gesagt haben, nein, wir verehren Baal nicht, wir werden nur Jahwe verehren. Und um die jetzt auch noch zu kriegen, hat sie das vermischt. Das war eigentlich ihr Verdienst. Verkappung, Tarnung. Sie führte auch den Kult der Astarte ein, der aus dem babylonischen Semiramis-Kult, der auch mit der Marienverehrung zusammenhängt. Und mit diesen Kulten war immer verbunden eine sexuelle Ausschweifung in den entsprechenden Götzenfesten und mit Okkultismus oft und Perversion sexueller Art. Isabel tötete auch die Propheten Jahwes. Darauf hat ja Elia dann Bezug genommen, der sagt, sie, als er zum Herrn betete, sie hat alle deine Propheten umgebracht. Und jetzt wollte sie auch Elia töten. Und sie lässt auch den Naboth umbringen, weil ihr Mann Lust hat auf seinen Garten. Da ist das Leben des Naboth nicht viel wert in ihren Augen. Der wird mal schnell eliminiert und dann ist der Garten zu haben. So einfach ist das. Das war also die Frau, die den gleichen Namen hat. Und jetzt die Isabel in Thyatira, die den gleichen Namen trägt. Eine sicher sehr attraktive Frau. Das war bestimmt keine Schreckschraube. Bestimmt hochintelligent. Und sie war bestimmt sehr begabt, redegewandt, eine starke Persönlichkeit mit einer dominanten Ausstrahlung. Also eine Frau, die ohne weiteres schon begeistern konnte, wenn man nicht aufpasste. Und sie nennt sich selbst eine Prophetin. Und was der Herr jetzt hier erwähnt, du lässt sie gewähren. Das heißt, du lässt sie eigentlich nicht nur in Ruhe, sondern sie darf sogar lehren. Sie lehrt meine Knechte. Du gibst ihr sogar noch Gelegenheit, ihre Lehren in der Gemeinde darzustellen. Toleranz gegenüber falschen Lehren, heute ein immer mehr um sich greifendes Problem, eine Not in der Christenheit. Hier vom Herrn schon in Thyatira, bei allem Guten, was er stehen lässt, ganz klar bezeichnet, wir sollen uns nicht vermischen. Worin bestand ihre Lehre denn jetzt? Ihre Lehre bestand darin, dass sie seine Knechte, die Knechte des Herrn, verführte. Sie lehrte und verführte, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Sie verführte in gleicher Weise, wie einst die Isabel im Alten Testament die Juden verführt hat, die Christen in Thyatira zum Götzendienst und zur Unmoral. Und für diese Verführung tarnte auch sie diese Götzenopfer mit einer geschickten Lehre, genauso wie die Isabel im Alten Testament es mit der Jahwe-Anbetung vermischt hat. So hat auch die Isabel eine Lehre gehabt in Thyatira, die auch dieses gleiche Prinzip des trojanischen Pferdes angewandt hat. Und zwar die Lehre der Gnosis, von der habt ihr alle schon mal gehört. Plato lehrte zum Beispiel den Dualismus, Materie ist böse, Geist ist gut. Daraus schlussfolgerten sie jetzt, deshalb, weil Materie böse ist sowieso, unser Körper ist Materie, also körperliche Sünde zählt ja gar nicht. Ist ja, gehört ja sowieso zum bösen Teil dessen, was Gott geschaffen hat. Dadurch wurde die Sünde geleugnet und Unmoral und Götzendienst, meinten sie, können wahren Christen überhaupt nichts anhaben. Wir sind auf einer ganz anderen geistlichen Ebene, was unser Körper macht bei so einem Götzenfest, ob ich da mal zu so einer prostituierten Tempelhure gehe oder nicht, das passiert doch nur mit meinem Körper. Das kann doch meinen Geist überhaupt nicht antasten. Also, die Teilnahme an den Götzenfesten war mit sexuellen Ausschweifungen verbunden und das sind nur soziale Anlässe, so hat man argumentiert, die gut waren für das Weiterkommen in der Wirtschaft. Wir kommen da nachher nochmal zu. Christen müssen doch Einfluss in der Gesellschaft behalten. Wir müssen doch den Fuß in der Tür behalten. Und so hieß es damals, wir müssen an diesen Götzenfesten teilnehmen, sonst können wir nicht mehr mit, sonst sind wir ja außerhalb. Sonst sind wir ja gar nicht mehr anerkannter Teil der Gesellschaft. Christen sollen mitgestalten. Das ist zwar, hört sich gut an, aber man muss es sehr genau prüfen. Wie war denn die Situation in Thyatira? Die Gemeinde dort kannte kaum Verfolgung, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Smyrna. Da haben wir ja ganz schreckliche Beispiele gehört. In Thyatira war Wohlstand. Da gab es diese Gilden, diese Handwerkergilden, diese Berufsgenossenschaften, würde man heute sagen. Und die hatten ihre Feste mit den Götzentempeln zusammen. Und um sich von diesem Kuchen auch so ein Stück Wohlstand abschneiden zu können, darum hat die Isabel gesagt, da müssen wir einfach mitmachen. Wir sind mit von der Partie und dann sind wir anerkannt und dann werdet ihr reich und dann ist alles bestens. Und in der Folge dieser Praxis machte sich dann tatsächlich in der Gemeinde Götzendienst mit sexueller Ausschweifung breit. Hier will ich nochmal auf die katholische Kirche zu sprechen kommen. Hier haben wir genau auch diese Verbindung von Götzendienst und Hurerei, geistlicher Hurerei. Die Heiligenanbetung. Für jede Berufsgenossenschaft und Menschengruppe einen Heiligen, zu dem sie dann beten. Sie beten zu Maria, dass Jesus uns gnädig sein möge. Der Sohn Gottes, so wird gelehrt, wäre zornig. Und um ihn gnädig zu stimmen, muss man jetzt zu Maria beten. Das ist erstens Okkultismus und zweitens ein Schlag in das Gesicht Jesu, der aus Liebe für uns gestorben ist. Wenn man dem jetzt unterstellt, der wäre zornig auf uns und jetzt muss ich Maria bitten, dass er, der zornige Sohn, gnädig ist. Das ist furchtbar. Dann dieses falsche Messopfer, was immer wieder in der katholischen Kirche, da wird Jesus jedes Mal neu geopfert. Das ist ein kühner Widerspruch zu Hebräer 10, wo steht, der Herr hat nur ein einziges Opfer, kein zweites. Er starb einmal für unsere Schuld und damit ist alles bezahlt. Da braucht kein katholischer Priester nochmal wieder diese Opfer wiederholen. Und dann, wie der Papst Leo I. sich als erster Papst über alle anderen Bischöfe erhob. Dadurch entstand ja diese Papstkirche, eine Kirche mit einem falschen Haupt. Eine Kirche mit einem Betrüger an der Spitze. Und hier heißt es in der Offenbarung, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Also das war die Situation in Thyatira und das war die Art der Vermischung der Hurerei, der geistlichen Hurerei und auch in Thyatira der tatsächlichen Hurerei. Das geht ja oft auch Hand in Hand. Dann geht der Text weiter und spricht von meinen Knechten. Meine Knechte. Sie verführt seine Knechte. Also er bezeichnet diese Leute noch als seine Knechte, obwohl sie schon in diesen ganzen Dingen beginnen unterzugehen. Er bezeichnet sie noch als sein Eigentum. Hier tastet jemand das Eigentum des Herrn an. Und das heißt aber nicht, dass diese Knechte frei von Verantwortung sind. Die haben ihre Verantwortung. Sie werden zur Rechenschaft gezogen werden. Wie schreibt Paulus dann in 1. Korinther? Nach der Gnade, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Und jetzt kommt der entscheidende Teil. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Also, sie sind Knechte Gottes. Und auch wir sind sein Eigentum. Das steht nicht zur Disposition. Auch ein ungehorsamer Knecht ist ein Knecht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass alle Knechte des Herrn auch einmal bei ihm sein werden. Aber wie sie im Preisgericht abschneiden werden, wie der Herr ihr Werk beurteilen wird, wie er mein Werk beurteilen wird, das ist die ganz andere Frage. Wird mein Werk verbrennen? Baue ich mit Holz, mit Stoppeln und Stroh, was im Feuer verbrennt und ich so wie ein Brandscheid aus dem Feuer herausgerettet werde? Ich gehe nicht verloren, ich bin sein Eigentum. Und diese Frage müssen wir uns stellen. Und das ist auch die Frage, die hier in Thyatira stand. Dieses Feuerurteil wird allein der Herr sprechen, das sprechen wir nicht. Es heißt, richtet nicht. Ich bin nicht Richter, das steht mir überhaupt nicht zu. Aber ich kenne sein Wort. Und ich darf mich nach seinem Wort richten. Und ich kann auch erkennen, ob andere sich nach seinem Wort richten. Aber ich bin nicht ihr Herr. Ich richte nicht den Knecht eines anderen. Und er hat seinen Willen und seinen Wunsch kundgetan. Und ich habe es vorhin schon gelesen, das Wort, was wir kennen, die Schrift, die wird uns einmal gegenübergestellt werden. Und hier im Vers 21, da heißt es, und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Der Herr ist selbst mit dieser Verführerin gerecht. Er schlägt nicht gleich zu. So wie das uns im Blut liegt, mir im Blut liegt. Wie die Jünger sagen, Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel fallen lassen? So sind wir doch alle. Und der Herr hat Geduld, selbst mit Isabel. Und er gibt ihr Zeit. Er hat manchmal für unseren, für meinen Geschmack zu viel Geduld. Aber da liegen wir falsch, nicht er. Aber die Frist wird ablaufen. Und es gibt möglicherweise auch einen Point of No Return. Einen Punkt, wo jemand von einer falschen Entscheidung, von einem falschen Weg, den er eingeschlagen hat, wo er eine falsche Weichenstellung einfach eingerichtet hat und dann weiterfährt. Ich wünschte, es gäbe immer einen Punkt zur Umkehr. Aber ob es diesen Punkt für jeden immer noch gibt, ich weiß es nicht. Da heißt es dann weiter, siehe, ich werfe sie aufs Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Hier wird vom Gericht gegen Isabel gesprochen. er wird sie aufs Bett werfen, das ist sicherlich nicht ihr Lustbett. Das ist wahrscheinlich eher ein Krankenbett. Ein Krankenlager. Da ist von Tod die Rede im weiteren Text. Für sie ist offenbar die Chance zur Umkehr dabei auszulaufen. Dann sind eine zweite Gruppe erwähnt, die, die mit ihr Ehebruch trieben. Also ich werfe sie, das ist die Isabel, und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, das sind ihre Mitarbeiter, das sind die, die mitmachen, die immer freundlich lächeln und zu allem Ja sagen und überall mitmachen und dann letztendlich selber in diese Wege hineinkommen, vielleicht anfangs mit einem schlechten Gewissen und hinterher sind sie, heißt es, mitgefangen, mitgehangen. Bei denen wird aber noch ein Zusatz gemacht, die werden also in Bedrängnis, in große Bedrängnis kommen, sie werden Not erleben, in Schwierigkeiten werden sie kommen, aber sie haben noch eine Chance zur Umkehr, weil sie Verführte sind. Sie sind nicht die Verführer selbst. Da unterscheidet der Herr. Isabel selbst ist eine Verführerin. Und die, die mit ihr Ehebruch getrieben haben, sind Verführte. Die kriegen noch eine extra Gnade. Die kriegen noch mal eine Frist, wenn sie nicht Buße tun. Also die kriegen noch mal diese zusätzliche Chance. Aber ihre Verantwortung nimmt ihnen niemand, die bleibt auf ihren Schultern und die bleibt auch bestehen. Und dann ist von den Kindern die Rede, und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Manche Übersetzungen schreiben mit dem Pesttod töten. Das Gericht gegen diese Nachkommen, das sind praktisch die Empfänger dieser Lehre sind, wo diese anderen fleißig missioniert haben für ihre Idee und haben da die Werbetrommel gerührt. Und da sind tatsächlich Menschen auch dann dazugekommen zu der Gemeinde, sind gleich von vornherein in diese falsche abgöttische Linie hineingekommen, ohne es eigentlich ja aus menschlichem Ermessen, ohne Vorwarnung vielleicht. Vielleicht haben die übrigen in Thyatira sie gewarnt, das weiß ich nicht, aber diejenigen, die denen jetzt auf den Leim gegangen sind, der Verführerin und den Mitverführern, die eigentlich auch Verführte waren, die denen jetzt auf den Leim gehen, das war schon, Thyatira existierte 40 Jahre lang, da gab es also schon mehrere Generationen Christen in dieser Gemeinde und jetzt kommen da immer neue dazu. Und das sind diese Kinder. Und die Bibel sagt, es gibt auch Totgeburten. Es gibt Bekehrungen, die sich zu irgendwas bekehrt haben, aber nicht zum Herrn. Und so mag es hier in Thyatira gewesen sein, denn sie werden mit dem Tod getötet. Ganz schrecklich, wenn man das diesen Ernst so liest, dann kann man sich nur immer wieder vor Augen führen, Herr, erhalte mich treu. Erhalte mich treu, das ist auch meine, für mich persönlich, meine ganz große Bitte. Es gibt Totgeburten, es gibt Kinder, es gibt Bekehrungen, Scheinbekehrungen, es gibt ein Scheinwachstum, es gibt ein Scheinleben. Da funktioniert alles, da läuft alles, wie die Organisation ist perfekt, der Abholdienst und die Technik, das floriert alles so. Da und doch ist der Tod im Topf. Und doch steht nicht Christus im Mittelpunkt, sondern es wird geistlicher Ehebruch getrieben, Untreue gegenüber Christus, Untreue gegenüber seinem Wort, kein Leben, kein wirkliches Leben aus Gott. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Das Gericht über Isabel und ihre Anhängerschaft wird bekannt werden. Es wird nicht im Verborgenen bleiben. Es wird ein heilsames Erschrecken bewirken, so wie bei Ananias und Sapphira, wo die übrigen sich nachher gar nicht mehr trauten, sich ihnen anzuschließen, weil sie spürten, hier ist Gottesfurcht. Die Nieren stehen für die innere Zuneigung. Das heißt, wenn er meine Nieren erforscht, das heißt, wem gehört meine Liebe? Wem gehört meine Liebe? Dem Euro? dem Wohlstand oder dem Herrn Jesus. Das Herz steht in der Schrift auch für unseren Willen. Wem ordne ich mich unter? Bete ich so, wie der Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe? Wem ordne ich meinen Willen unter? Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Hier werden jetzt offenbar die angesprochen, die sich aufgemacht haben, die Gnade verstreichen zu lassen, die Gnadenzeit verstreichen zu lassen. Wenn wir die Gnade verstreichen lassen, dann bleiben nur noch die Werke, nach denen der Herr uns richten kann. Er wollte es anders. Er wollte nicht, dass unsere Werke die Entscheidungsgrundlage sind, wo wir einmal die Ewigkeit verbringen, sondern allein seine Gnade. Aber wenn wir diese Gnade verstreichen lassen, dann bleiben nur noch die Werke. Und das sagt er ihnen jetzt. Ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Wenn ich denke, wie Jesaja jubelte, freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Sein Heil, seine Gerechtigkeit, das ist nicht meine weiße Weste, das ist sein Mantel der Gerechtigkeit. Das ist sein Heil, was er mir schenkt. Alles geschenkt, nichts mit Werken. Nicht Werke, allein seine Gnade, dass wir, wenn wir errettet sind, dann ihm gefallen wollen und dann gute Werke tun, die haben aber nichts mehr mit unserer Errettung zu tun. Das ist der Unterschied. Also wenn es heißt, nicht Werke können uns retten, das heißt nicht, dass wir keine guten Werke tun sollen. Aber diese Werke sind nicht Grundlage für unsere Rettung. Danach würden sie nie ausreichen, auch wenn sie noch so gut wären. Sie würden nie reichen. Wir wären immer auf der Seite des Verlierers. Denn an einer anderen Stelle sagt Jesaja, wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes, dreckiges Kleid. Wir alle sind verwelkt wie das Laub verwelkt und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind. Da fällt einem Psalm 1 an, dass die Gottlosen wie die Spreu sind, die der Wind verweht. Jetzt kommt wieder ein Aber. Ein Aber wieder in die andere Richtung. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, die sie, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Euch aber, also in Thyatira gab es eine Gruppe, die nicht der allgemeinen Meinung der Mehrheit gefolgt ist. Offenbar ist die Mehrheit in dieser Gemeinde oder Versammlung in Thyatira auf die Seite Isabels gekippt. Und da gab es dann eine Gruppe, die hier als die Übrigen bezeichnet werden. Die sind nicht diesen Weg mitgegangen. Die sind dadurch zu Außenseitern geworden. Diese Gruppe war wahrscheinlich nur ein kleinerer Überrest. Es gibt Situationen, in denen der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes zur Absonderung, zur Spaltung führen kann. Und so eine Situation gab es offenbar hier in Thyatira. Die übrigen, prophetisch gesehen, wenn man das Bild mit der katholischen Kirche behält, das sind zum Beispiel die Waldenser, das ist die Jan-Hus-Bewegung, das sind die Bewegung um Wycliffe gewesen, die Bibelübersetzer oder die Hugenotten in Frankreich und Flandern. Das sind alles Gruppen, die am Wort treu festgehalten haben und die oft von der katholischen Kirche verfolgt wurden und umgebracht wurden, gefoltert wurden und ja, also nicht in Ruhe gelassen wurden. Diese Lehre haben sie nicht. Hier ging es also bei dieser okkulten Praxis, die Isabel eingeführt hat, nicht um so ein bisschen experimentieren, mal gucken, ob das Tischenrücken klappt oder das Gläserrücken klappt, sondern hier wurde ganz bewusst und gezielt eine falsche Lehre installiert, mit böser Absicht. Das ist noch ein Schritt weiter, als nur mal irgendwas zu probieren. Der Herr sagt es, die haben eine richtige Lehre. Und indem die Christen sich ohne Scheu an den Festen und Gilden beteiligten, meinte die Isabel, könnten sie demonstrieren, dass sie über dem Götzendienst und über der Unmoral stehen. Und diejenigen, die sich davon absondern, die zeigen nur, dass sie nicht einen starken Glauben haben. Ist das nicht logisch? Ist dann dein Glaube nicht fest genug, dass du dich damit einlassen kannst? Hast du denn Angst, dass du da kippst? So kam die Verführung. und den anderen wohl gesagt, euch kann doch das nichts anhaben, ihr seid doch auf einer ganz anderen Ebene. Ist dein Glaube zu schwach? Diese Frage wird auch heute manchem Theologiestudenten gestellt, der sich dann an der Universität verwundert umsieht, was da alles erzählt wird. Und da sagen die Professoren, das habe ich von mehr als einem, weiß ich das. Na, ist denn dein Glaube zu schwach, dass du jetzt Angst hast, dich darauf einzulassen? Genau die gleiche Argumentation. Und das greift heute um sich an, fast, weil ich bin jetzt kein Spezialist, was Theologiestudium anbelangt, aber ich weiß es von Leuten, die da tiefer drin sind, dass an allen Universitäten in Deutschland diese moderne Theologie, die die Bibel auseinandernimmt, die, wo sich der Verstand über die Schrift stellt und selektiert, das ist echt und das ist nicht echt. Ja, woher weiß er denn, dass das was echt ist, seiner Meinung nach? Wieso ist denn das nun plötzlich echt? Das, was ihm gefällt und das, was ihm nicht gefällt, ist dann nicht echt. Woher nimmt er denn diese? Er stellt sich über das Wort. Und genauso machte das die Isabel auch hier in Thyatira. Und dann wird von den Tiefen Satans, ich glaube, ich muss ein bisschen schneller machen, ne? Schon 10:50. Die Tiefen Satans, das sagt etwas über die Gefährlichkeit dieser Lehre. Hier geht es also nicht um ein bisschen Spielerchen machen, sondern hier geht es wirklich um ewiges Verlorensein. Der Herr warnt vor dieser Art schon in dem Gleichnis vom Sauerteig, wo er das Reich Gottes vergleicht mit einer Frau, die Sauerteig nahm und unter den Teig mengte, bis alles durchsäuert war. Das heißt, diese Lehre greift um sich wie ein Krebsgeschwür. Sauerteig ist in der Bibel immer ein Bild für Sünde, für falsche Lehre. Und diese falsche Lehre wird die ganze Christenheit ergreifen, bis der ganze Teig durchsäuert war. Das sagt der Herr Jesus schon in Matthäus 13. Dann haben wir noch eine Steigerung des satanischen Einflusses in drei Sendschreiben. Das will ich noch kurz, ich mache jetzt mal ein bisschen flott hier. In Smyrna war die Rede von der Synagoge Satans. Da waren die Christen noch nicht infiziert. Da hatten sie nur diese schlimme Nachbarschaft in der Gemeinde, in der Stadt. Da gab es in der Stadt den Thron Satans. Nein, die Synagoge Satans, die Juden, Entschuldigung. Dann in Pergamon, da ist vom Thron Satans die Rede. Das ist noch eine Steigerung zur Synagoge Satans. Da, wo der Satan sein Machtzentrum hatte in Pergamon. Diese Nachbarschaft mussten die Christen in Pergamon ertragen. Und hier in Thyatira spricht der Herr von den Tiefen Satans. Hier hat also eine Infizierung stattgefunden. Hier hat ein bewusster Schritt zum Ungehorsam stattgefunden. In Pergamon war die Verführung da, da war die Versuchung da. Aber hier ist eine bewusste Entscheidung durch Isabel, diesen Weg so zu gehen innerhalb der Gemeinde. Man sieht also, Satan sorgt sich und kümmert sich und interessiert sich für die Gemeinde, um sie zu zerstören. Paulus schreibt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und er sagt dann, wir sollen die ganze Waffenrüstung anziehen, nicht 80%. Was nützen mir die 80%, wenn dann von hinten ein Pfeil kommt und ich war von vorne geschützt und hinten hatte ich eine Lücke, dann bin ich auch tot. Wir müssen die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen. Dann heißt es von ihnen, dass er keine andere Last auf sie werfen würde. Sie würden schon genug leiden unter den schlimmen Treiben und den Angriffen Isabels, die in der Gemeinde gegen sie gerichtet waren, die sie in die Ecke, in die als Außenseiter darstellten und als Falschlehrende. Und er will sie nicht noch durch weitere Forderungen belasten. Und darum sagt er, aber was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Sie sollen also an dem festhalten, was sie schon haben. Sie brauchen sich nichts Neues erkämpfen jetzt, sondern sie sollen sich weiterhin von den bösen Lehren Isabels fernhalten. Sie sollen die Dinge tun, die der Herr schon gelobt hat. Ihre Dienste sollen sie weiterführen. Sie sollen in der Liebe treu bleiben, im Glauben treu bleiben. Was am Anfang gelobt wurde, darin sollen sie mit Ausharren weiter standhalten. Und sie sollen treu sein bis zu seiner Wiederkunft, bis ich komme. An dieser Stelle spricht der Herr zum ersten Mal von seiner Wiederkunft, der Entrückung der Gemeinde. Hier gehe ich jetzt nicht weiter, das lasse ich jetzt mal ein bisschen kürzer. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt? Hier wird zum ersten Mal von dem Überrest gesprochen in diesem Sendschreiben und von Überwindern. Und diese Verheißung wird diesem Überrest hier nur gegeben. Das ist in anderen Sendschreiben anders. Müsste man jetzt auch tiefer betrachten, will ich jetzt aber auch nicht machen, glaubt es mir. Hier richtet sich dieses, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende behält, das richtet sich jetzt nur noch an diejenigen, die treu sind, nicht an die Gruppe, die um Isabel sich geschart hat. Und denen wird er Macht über die Nationen geben und er wird sie hüten mit eisernem Stabe, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Hier bekommen die Christen eine Macht geschenkt, übergeben, ohne dass sie dafür gekämpft haben. Ich werde ihnen geben. Das ist das, worum die katholische Kirche immerzu ringt, um weltliche Macht. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass die katholische Kirche die reichste Institution weltweit überhaupt ist. Also reicher als USA und Russland und EU und alles andere, was es sonst geben mag. Die katholische Kirche hat ein Machtpotenzial, ein Reichtum, der unermesslich ist. Aber der Herr sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Paulus sagt, wie auskehrig der Welt sind wir geworden. Ein Abschaum aller bis jetzt. Und das wollen die meisten Christen nicht. Sie wollen nicht Abschaum sein. Sie wollen nicht auskehrig in dieser Welt sein. Sie wollen eine anerkannte Größe in der Stadt sein. Es hat mal jemand gesagt, ach, und wenn man denn in Rostock über die da irgendwo lang geht und dann trifft man jemand und man sagt, man gehört zu der und der Gemeinde und Kirche, ach ja, ja, schön. Also da möchte man dann, dass die Leute anerkennend nicken und sich freuen. Und Paulus sagt hier was anderes. Der Abschaum sind wir geworden, der Auskehrig der Welt, die im Grunde verachtet sind. Diesen Auftrag, jetzt hier schon die Guten zu sein, die von allen geliebt werden, haben wir von Christus nicht bekommen. Und worum die Heiden und worum die katholische Kirche und die Nation immer wieder gekämpft haben, Macht zu haben, Vorrangstellung zu haben, das hat Christus vom Vater empfangen und gibt es den Seinen, den Überwindern, umsonst weiter, ohne dass sie darum kämpfen müssen. Sie empfangen es einfach als Geschenk. Und da heißt es, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Der Morgenstern ist der Vorbote des Sonnenaufgangs. Bevor die Sonne dann aufgeht, dann kann man den Morgenstern sehen. Er ist also ein Symbol des Sieges des Tages über die Nacht, des Lichtes über die Finsternis, ja, des Sieges Jesu über den Teufel. Und der Herr Jesus sagt, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Also Christus selbst ist der Morgenstern. Wenn er sagt, ich werde euch den Morgenstern geben, dann sagt er, ich gebe mich selbst in eure Hand. Ich bin selbst in eurer Mitte gegenwärtig. Und in Maleachi, da steht, um diesen Gedanken des Sonnenaufgangs noch einmal aufzugreifen, da heißt es, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Bevor die Sonne aufgeht, sehen die sehnlichst auf den Herrn wartenden Gläubigen noch während der Nacht, wie er schon den Morgenstern aufgehen lässt. Er kommt zuerst, um seine Gemeinde zu sich zu nehmen, zur Entrückung. Das bedeutet, zuerst schenkt der Herr sich selbst im Himmel den Überwindern, denen, die treu sind. Und sie dürften vor all den anderen, was dann auf der Erde geschieht, eine ganz enge und tiefe beglückende Gemeinschaft mit ihm haben. Diese Gemeinschaft wird für immer bleiben. Und ich will schließen mit einem Vers aus einem Lied, da heißt es, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Alles andere im Himmel wird überwältigend schön sein und hat der Herr uns bereitet. Und dürfen wir dann voller Staunen und voller Freude und Jubel und Fassungslosigkeit übernehmen. Aber das Schönste wird eins sein, ihn selbst zu sehen. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Er will sich selbst uns geben. Und unaufhörlich in seiner Gemeinschaft zu sein, das wird das Schönste und Beglückendste sein, was wir je erleben können. Und dann heißt es zum Schluss, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Diese Aufforderung steht in allen Sendschreiben. Ich habe es in meiner Tageslese jetzt in der letzten Woche gelesen. Ich habe mir das hier noch an den Rand geschrieben. In Hesekiel 2, Vers 7 und 3, 11 und 27, da steht, sage ihnen mein Wort. Sie mögen es hören oder es lassen. Sie sind ein widerspenstiges Volk. Also solange er noch sagt, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt, da erwartet er von uns, dass wir auch hören werden. Er weiß, wir werden ihm folgen. Bei den anderen sagt er dann, sie sollen es tun oder lassen. Sie sind ein widerspenstiges Volk, wie er das über Hesekiel an Israel sagen ließ. Möge der Herr uns treu erhalten, dass er nicht das andere über uns sagen muss, sondern dass wir zu denen gehören, die ihn lieben und die ihm treu im Herzen behalten. Amen.